HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Diaz. Sie sind der Spiegel unserer Gesellschaft, die Kabarettisten. Und sie vermischen Gesellschaftskritik mit Wortwitz und inzwischen auch mit Comedy. In Herborn wird an diesem Wochenende der erste hessische Kabarettpreis verliehen. Hessische Herkunft ist dabei aber nicht Bedingung. Anne Kapitzer ist Mitglied der Jury gewesen, die diesen ersten hessischen Kabarettpreis verleiht.
Und im ganzen Bundesgebiet, wenn man da zählt, da kommt man schon so auf 50 Auszeichnungen für Bühnenkomik. Und es gibt darunter eben auch einen bayerischen, einen baden-württembergischen Preis oder den Gaul von Niedersachsen. Und jetzt haben sich die drei Gründer dieses hessischen Preises gedacht, Mensch, die Humorregion Hessen hat auch einen eigenen Preis mit Landeslabel verdient.
Brauchen wir einen hessischen Kabarettpreis und wie steht es überhaupt um die hessische Humorlandschaft? Zwei von vielen Fragen, die wir hier im Gespräch mit Anne Kapitzer klären wollen. Außerdem im Programm der Filmcheck. Heute zurück nach Montauk und eine neue Ausstellung über Alberto Giacometti in London. Die Kulturlust in HR Info. Zu den renommiertesten Preisen im Kabarett zählt der Salzburger Stier. Der Preis wird seit 1982 alljährlich an je einen Vertreter der Kleinkunst bzw. des Kabaretts aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vergeben. Gewinner des Salzburger Stiers als Vertreter Deutschlands ist in diesem Jahr Helmut Schleich. Er ist eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarettlandschaft und ein begnadeter Parodist. Eine Kostprobe seines Könnens hören wir jetzt.
Mittlerweile bröckeln die Umfragewerte, der Schulz-Hype scheint vorbei. Er steht in der Pfütze seiner eigenen Umfragewerte und Merkel rudert im Schlauchboot an ihm vorbei. Weil er inhaltlich zu vage ist. Das werfen ihm viele vor, er ist inhaltlich zu vage, Martin Schulz, was will er überhaupt? Aber ich finde, er hat am Anfang seiner Kampagne, ganz am Anfang war das, hat er schon einen Satz gesagt, wo das sehr klar eigentlich rübergekommen ist, wo er gesagt hat, ich möchte weiterhin ein Stück dafür kämpfen, das Leben der Menschen ein bisschen besser zu machen. Weiterhin ein bisschen vom Stück. Das ist Klassenkampf aller SPD. Hat er gesagt, er möchte, wenn er Kanzler ist, hat er gesagt, wenn ich Kanzler bin, werden 50% aller SPD-geführten Ministerien in Berlin mit Frauen besetzt. 50%, super. Finde ich wirklich gut. Das Problem ist nur, dass es momentan 2/3 sind. Das ist ein bisschen... Da ist es wieder mit ihm durchgegangen. Das ist, weil er so leidenschaftlich ist. Zypris, Hendrix, Nahles und Schwesig und dann noch Maas und Gabriel. 2/3. Aber da hat er auch, er ist ja, um Ausreden ist er ja, er kann ja reden, der Schulz. Hat er gesagt, naja, also ich sag mal, also hier, die Hendrix, sag ich mal, da ist ja schon mal keine Frau. Da kann man so nicht sagen. Ne? Die Nahles war noch nie eine Frau und die Schwesig-Jutta war eine Frau, aber nur ist sie Mutter. Ne? Das ist der alte Trick. Martin Schulz verspricht nichts und das wird er nach der Wahl auch halten. Oder wie es Franz Josef Strauß bei uns in Bayern seinerzeit formuliert hat: Die Sozialdemokraten erinnern mich an Christoph Kolumbus. Wo er losgefahren ist, hat er nicht gewusst, wohin er fährt. Wo er angekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er ist. Wo er zurückgekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er gewesen war. Und das alles mit fremdem Gelde.
Der Kabarettist Helmut Schleich, Gewinner des diesjährigen Kabarettpreises Salzburger Stier. Nun ist der Salzburger Stier einer von vielen Kabarettpreisen, wenn auch vielleicht der wichtigste. Auch in Hessen gibt es verschiedene Preise für Kabarettisten, den Reinheimer Satirelöwen zum Beispiel oder der Lorscher Abt. An diesem Wochenende wird nun in Herborn der erste hessische Kabarettpreis vergeben. Aber wozu brauchen die Hessen einen eigenen Kabarettpreis? Das habe ich unseren Kabarettredakteur Anne Kapitzer gefragt.
Ja, es stimmt, allein in Hessen gibt es 4 Preise, neben den genannten auch noch die Melsunger Scharfe Barte und den Herborner Schlumpeweg. Und im ganzen Bundesgebiet, wenn man da zählt, da kommt man schon so auf 50 Auszeichnungen für Bühnenkomik. Und es gibt darunter eben auch einen bayerischen, einen baden-württembergischen Preis oder den Gaul von Niedersachsen. Und jetzt haben sich die drei Gründer dieses hessischen Preises gedacht, Mensch, die Humorregion Hessen hat auch einen eigenen Preis mit Landeslabel verdient. Und das sind die künstlerischen Leiterinnen und Leiter der Kulturscherne Herborn, des Fresche Keller in Ordebesch und der Piazza in Velmar, also nördlich von Kassel. Die haben sich jetzt zusammengetan und da ist das Hessenland auch wirklich geografisch abgedeckt.
Wie ist es denn eigentlich um den hessischen Humor bestellt? Also sprich, haben sich auch hessische Kabarettisten um diesen ersten hessischen Preis beworben?
Ja, ich verrate jetzt nicht, wer es alles war aus den 60, damit niemand enttäuscht ist. Aber klar ist, wir haben dann als Jury, ich bin ja Jurymitglied auch, 4 ausgewählt und es sind keine Hessen darunter, was jetzt Geburt oder Wohnort betrifft. Aber das ist eben kein Kriterium, denn zum Beispiel der in Bad Homburg geborene Georg Schramm, der sehr bekannte, der lebt in Baden-Württemberg. Ist er dann noch hessisch genug? Oder Thomas Freitag, der tolle Parodist, der stammt aus Alsfeld. Und ein junger Frankfurter wie Tilman Birr, der lebt in Berlin. Also es ist auch gar nicht praktikabel. Und es ist jetzt kein reiner Hesse darunter, aber Leute, die in Hessen auftreten auf jeden Fall.
Darf man verraten, wer die Gewinner sind? Stehen die schon fest?
Also es gibt 2 Kategorien, die schon bekannt gegeben wurden. Das ist einmal der Ehrenpreis, die Ahle Wurscht. Und dann ist es der Nachwuchspreis. Das nennt sich Grisos, wahrscheinlich, weil der noch grün hinter den Ohren ist. Aber so hört sich eben der Nachwuchspreisträger zum ersten hessischen Kabarettpreis Moritz Neumeier an.
Ich versuche gerade ein größtmögliches Arschloch zu sein. Was daran liegt, dass ich im August Vater werde und das Gefühl habe, ich müsse das vorher rausspülen. Weil ab August muss ich ein besserer Mensch sein, ein Mensch, der einem anderen Menschen sagt, das mach und das mach nicht. Und er sagt dann, okay, das ist ja voll krass eigentlich. Das heißt, ich versuche jetzt, ich war immer schon Arschloch. Ich war ja nicht so, dass mir das schwerfällt, das zu sein, dass ich das üben musste oder so. Ich höre parallel mit dem Aufhören, ich muss mit dem Rauchen aufhören und Arschloch sein. Rauchen ist um einiges einfacher. Arschloch ist so drin. Ich hatte immer dieses, ich wollte nett sein und dann kam was raus. Das ist, manche nennen das Humor, das ist kein Humor. Das ist eine Krankheit, ganz im Ernst. Das ist Witze-Tourette, das ist es im Grunde genommen.
Also ein Witz von Moritz Neumeier. Und der zweite schon vergebene Preis, Pablo Diaz, wie schon erwähnt, das ist die Ahle Wurscht, der Ehrenpreis fürs bisherige Lebenswerk. Und dieses hat vorzuweisen Altmeister Arnulf Rating. Der stand ja schon in den 1980er Jahren mit den 3 Tornados auf der Bühne oder im Ensemble Reichspolterabend in den 90er Jahren mit Matthias Belz. Er ist immer noch aktiv und engagiert für junge Kollegen. Und so etwa charakterisiert Rating Leute von der Pegida.
Da stehen sie, die vollidentitären Deutschen. Ja, ihr T-Shirt ist aus Bangladesch, ihr Handy ist aus China, der Coffee to go ist aus Afrika und die Banane ist aus Puerto Rico. Und das Brett vorm Kopf, das ist von Ikea.
Ja. Ja, Arnulf Rating, also Träger der Ahle Wurscht.
Wir haben über viele Namen gesprochen. Du hast vorhin Thomas Freitag oder Georg Schramm erwähnt. Sie stehen ja für politisches Kabarett, wie man es, sagen wir mal, im herkömmlichen Sinne versteht. Sind die Themen, die heute Kabarettisten beschäftigen, auch in diesem Genre zu suchen, also in dem Bereich Politik, harte Politik?
Ja, es gibt politische Kabarettisten. Einer der Nominierten ist zum Beispiel René Südow, der nennt sich auch explizit politischer Kabarettist. Der ist ausgebildeter Schauspieler, der beschäftigt sich auch mit Angela Merkel oder der Frankreich-Wahl. Jetzt hat er sich ja so aktualisiert. Sein Programm heißt Warnung vor dem Munde. Und wenn du willst, kann ich mal ein kleines Beispiel, was er jetzt mit Sprache zu tun hat, bei ihm vorführen. René Südow.
Früher habe ich mal gedacht, dass Schauspieler, nicht Politiker und Moderatoren, Comedians, Leute, die im Fernsehen auftreten, die auch Vorbilder für unsere Kinder sein sollen, die sind im sprachlichen Hochadel. Die sind in der A-Liga der Erzähler. Die sind dabei bei den Olympischen Sprachspielen. Heute schalte ich das Fernsehen an und denke, ich schaue semantische Paralympics.
René Südow, also einer der Nominierten zum Hessischen Kleinkunstpreis.
Gibt es weitere Anwärter auf diesen ersten hessischen Kabarettpreis?
Ja klar, also wie gesagt, unter den 4, jetzt haben wir einen, da sind 2 junge Österreicherinnen, also Ensemble gibt es auch, die heißen Flüsterzweieck. Und typisch fürs österreichische Kabarett, heißt es ja dort und nicht Kabarett, ist es ein bisschen theatralischer und szenischer zu sein als deutsche Comedians zum Beispiel. Und in der folgenden Szene, die ich mal ausgewählt habe, weil sie übrigens auch schon mal in Herborn aufgetreten sind, da haben sie übrigens den Preis Schlumpeweg gewonnen. Und in der folgenden Szene also, da gibt es eine junge Frau, die sich zur fernöstlichen Weisheit und Körperlichkeit hingezogen fühlt. Und ihr Freund ist ein langweiliges Landei. Und der folgende Dialog wird auch noch mit Flöte garniert.
Ich möchte mit allen Yogis im ganzen Ashram schlafen und dabei ein Sari anziehen. Ja, und dann hat der Kurt mich angeschaut und hat gesagt, Maria, du, ich glaube, wir passen nicht zusammen.
Flüsterzweig heißt dieses Duo. Und jetzt müssen wir natürlich noch den letzten Nominierten vorstellen. Das ist Jan-Philipp Zimny, ein junger Mann, der aus dem sogenannten Poetry Slam kommt.
Mhm. Also das ist?
Ja, das ist eine neue Gattung. Ja, so neu auch wieder nicht. Also ich würde sagen, seit ein, zwei Jahrzehnten ist das aus den USA zurückgeschwappt, was es schon bei uns im Mittelalter gab, nämlich Dichterwettstreit mit öffentlicher Wertung. Also da werden Texte, selbstgeschriebene Texte wohlgemerkt, in gegebenen Zeitraum, zum Beispiel 5 Minuten, performt. Und das Slam in dieser Slam-Poetry kommt vom Herausschleudern der Worte. Manchmal auch, also slamming the door, also die Tür zuknallen. Manchmal knallt man auch seinem Wettbewerber eine von Latz und foppt ihn.
Sprachlich natürlich.
Ja, selbstverständlich. Das geht ganz friedlich zu. Handfest ist meistens der Preis. Das ist zum Beispiel eine Flasche Schnaps oder Whisky kann dabei sein. Jedenfalls, Zimny ist einer der erfolgreichsten dieser Gattung. Erst 23 Jahre alt, jung muss man sagen. Und hier hören wir eine seiner absurden Geschichten.
Der arme Steinmetz sprach zu seiner Frau: Hier ist der rechte Ort, hier will ich bauen. Du aber, Weib, geh in den Wald, besorge Holz für ein Feuer und koche mir eine Suppe, wie es deine Aufgabe ist. Denn obwohl der Steinmetz arm war und die schlimmen Seiten des Lebens kannte, war er leider Sexist.
Arne Kapitzer, für all diejenigen, die an diesen beiden Abenden in Herborn nicht dabei sein können, gibt es ja noch ein kleines Trostpflaster, sag ich mal.
Ja, H2 Kultur fasst die schönsten Szenen der ausgezeichneten Künstler, also wohlgemerkt, aufgezeichnet am 12. und am 13. Mai in der Kulturscheune Herborn zusammen. Und wir strahlen das am Samstag, 10. Juni, nach den 18 Uhr Nachrichten eine Stunde lang aus.
Arne Kapitzer war das. Kabarettredakteur des Hessischen Rundfunks und Jurymitglied des ersten Hessischen Kabarettpreises. Danke fürs Kommen ins Studio.
HR Info. Kulturlust.
An diesem Wochenende beginnt das Musikfestival Prager Frühling. Ein Muss für jeden Klassikfan. 3 Wochen lang spielen Star-Orchester und Künstler aus aller Welt in den historischen Konzertsälen der tschechischen Hauptstadt. In diesem Jahr eröffnen die Wiener Philharmoniker mit Daniel Barenboim das Festival. Und den Höhepunkt gibt es gleich zu Beginn.
Das Eröffnungskonzert in diesem Jahr ist etwas ganz Besonderes. Daniel Barenboim und die Wiener Philharmoniker interpretieren »Mein Vaterland« von Smetana. Das ist ein Stück Musikgeschichte, das viele Jahre in Erinnerung bleiben wird. Gleich zum Auftakt, der Höhepunkt des Festivals. Das Gastspiel der Weltstars ist seit Monaten ausverkauft. 2-mal werden die Wiener Philharmoniker das Meisterwerk des tschechischen Nationalhelden im prächtigen Jugendstilsaal des Obecný dům präsentieren. Bekannte Werke der großen Komponisten, gespielt von den Star-Orchestern dieser Welt, das ist seit 1946 das Erfolgsrezept des Prager Frühlings, so Sprecher Pavel Trojan. Das sind Feiertage der Musik, eine einmalige Gelegenheit, die Weltspitze live zu erleben. Im Programm haben wir 45 Konzerte, auch mit vielen einheimischen Orchestern. Gerade unsere ausländischen Gäste sind immer sehr gespannt auf unsere tschechischen Künstler. Tatsächlich kommen viele der rund 40.000 Besucher aus dem Ausland. Große Kartenkontingente werden aus Deutschland, Südkorea und Japan gebucht. Einheimische Klassikliebhaber müssen zu Beginn des Vorverkaufs Mitte Dezember lange Schlangen an den wenigen Ticketschaltern in Kauf nehmen. Trotz der vergleichsweise hohen Eintrittspreise gehört der Besuch des Prager Frühlings für viele Tschechen immer noch zum guten Ton. Die Eintrittspreise sind ein Spiegelbild der hohen Kosten unserer anspruchsvollen Musikprojekte. Nur ein Teil wird durch die Karten gedeckt, 2/3 stammen von Sponsoren und staatlichen Subventionen. Viele Prager sparen das ganze Jahr über, um sich eine Konzertkarte kaufen zu können. Wer sich die teuren Karten von bis zu 260 Euro für die Wiener Philharmoniker, das Toronto Symphonieorchester oder die Tschechische Philharmonie nicht leisten will, kann für wenig Geld das renommierte Nachwuchsfestival besuchen. Auch für die kleinen Kammerkonzerte gibt es für Kurzentschlossene stellenweise noch Tickets an der Abendkasse. Karten für das Abschlusskonzert am 2. Juni sind dagegen nicht mehr auf dem freien Markt erhältlich. Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki dirigiert das Orchester des tschechischen Rundfunks. Auf den Notenblättern steht seine 7. Symphonie, die 7 Tore von Jerusalem. Ein üppig besetztes, aufwühlendes Monumentalwerk für Chor, Orchester und Solisten. 1996 komponiert zur 3000-Jahr-Feier der Stadt Jerusalem.
Das Musikfestival Prager Frühling mit den Wiener Philharmonikern beginnt an diesem Wochenende mit seinen Klassikkonzerten. Stefan Heinlein berichtete. Nicht so weit wie Prag gelegen ist die Spielstätte im heutigen Kulturtipp. Er kommt von Philipp Gutbrot, Direktor der Mathildenhöhe in Darmstadt. Er empfiehlt die neueste Produktion der Dresden-Frankfurt Dance Company.
HR Info. Kulturtipp.
Der Tanzabend trägt den Titel Extinction of a Minor Species, was so viel bedeutet wie das Aussterben einer weniger wichtigen Spezies. Der Titel des Stücks verweist auf das naturwissenschaftliche Interesse des italienischen Choreografen Jacopo Godani, der die Möglichkeiten des Tanzes nicht nur erforscht, sondern Bewegung an sich als Forschung versteht. Für diesen Tanzabend hat Godani neben der Choreografie auch das Licht, die Bühnengestaltung und die Kostüme konzipiert und er verwandelt die Bühne förmlich in ein Labor. So verwundert es nicht, dass der Abend in Zusammenarbeit mit der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung entstanden ist, ein 200 Jahre altes Zentrum der Evolutionsforschung. Angesichts dieser Kooperation habe ich mich natürlich gefragt, welche aussterbende oder ausgestorbene Spezies im Titel gemeint ist. Auf der Bühne sind Menschen zu sehen, die durch ihre wuchernden Bewegungen nicht als sogenannte Krönung der Schöpfung wahrgenommen werden, sondern als eine unter vielen organischen Arten, die sichtlich bedroht sind. Die Bedrohung dieser Spezies wird in der Musik des Abends verdeutlicht. Die Gruppe 48 Nord, bestehend aus Ulrich Müller und Siegfried Rössert, haben eine verstörende und eindrucksvolle Klangcollage entwickelt, die den energiegeladenen und virtuosen Bewegungen einen kantigen akustischen Rahmen gibt. Gegen jegliche Begrenzung der bedrohten Spezies wird im Lauf des Abends auf unterschiedliche Weise und nahezu instinktiv getanzt, was wiederum das ultimative Zeichen für eine lebendige Spezies ist.
Extinction of a Minor Species, die aktuelle Produktion der Dresden-Frankfurt Dance Company. Sie ist bis Samstag jeden Abend im Bockenheimer Depot in Frankfurt zu sehen. Und das war der hr-Infokulturtipp von Philipp Gutbrot, Direktor der Mathildenhöhe in Darmstadt. Auch einen Besuch wert ist die Tate Modern, nicht nur wegen der Aussichtsplattform des neuen Anbaus, die einen herrlichen Blick über London bietet, sondern auch wegen der noch laufenden Retrospektive des deutschen Fotografen Wolfgang Tillmanns. Seit Anfang dieser Woche gibt es noch einen weiteren Grund, das ehemalige Kraftwerk an der Themse zu besuchen, denn es zeigt eine Ausstellung mit den Skulpturen von Alberto Giacometti. Stefanie Pieper berichtet.
Den menschlichen Kopf abzubilden, die Falten und Furchen des Gesichts zu formen, die in ihren Höhlen liegenden Augen zu modellieren. Das ist eine der Leidenschaften des Alberto Giacometti und jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung für ihn. Der erste Raum dieser Retrospektive versammelt mehr als 2 Dutzend Kopfskulpturen des Bildhauers, geschaffen über 5 Jahrzehnte. Giacometti lässt sich keiner Kunstrichtung zuordnen, sagt Frances Morris, die Direktorin der Tate Modern. Er hat seinen eigenen Stil.
Although you see these references in his work, he's an absolutely singular figure. There's nobody who comes close to Giacometti. He is his own style.
1901 in der Schweiz geboren, zieht der Sohn eines Malers Anfang der 20er Jahre nach Paris. Dort lässt sich Giacometti beeinflussen vom Kubismus und vom Surrealismus, aber nie vereinnahmen. Er ist befreundet mit André Breton und Pablo Picasso, sowie mit Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Seine frühen Themen sind Sex und der Tod. Er liebt es, verschiedene Materialien mit seinen Händen zu bearbeiten. Holz und Gips, Ton und Terrakotta, sagt Katrin Grenier, Direktorin der Stiftung Giacometti in Paris.
Er war besessen von der Idee, etwas zu erschaffen, eine Kreation, die universal ansprechend ist und verstanden wird. Deshalb mögen so viele Menschen sein Werk und deshalb sind gerade junge Künstler weiter an seinem Schaffen interessiert. Wie herausragend sein handwerkliches Können ist, stellen auch die 6 Frauen von Venedig unter Beweis, ein Höhepunkt dieser Ausstellung. Von Giacometti für die Biennale in Venedig 1956 geschaffen, ist dieses Ensemble extrem schmaler Frauenkörper, geformt aus Gips, hier zum ersten Mal seitdem wieder vereint. Und noch dazu extra für diese Schau frisch restauriert, freut sich Kuratorin Morris. Da unsere Kultur und unser Leben zunehmend digitalisiert sind, ist es wunderbar, etwas Handgefertigtes zu betrachten und zu fühlen. Es gibt ja derzeit eine Renaissance der Handwerkskunst und Giacometti ist ein Meister seines Fachs. Aber nicht Anerkennung, Geld und Ruhm sind Giacomettis Antrieb, sagt Grenier, sondern die Freude und das Leiden am kreativen Schaffensprozess.
Stefanie Pieper über eine neue Ausstellung im Tate Modern in London mit Werken von Alberto Giacometti. Diese Ausstellung läuft noch bis zum 10. September. Volker Schlöndorff gehört unbestreitbar zu den großen Regisseuren in Deutschland. Für die Verfilmung des Romans Die Blechtrommel bekam er sogar einen Oscar. Überhaupt ist der gebürtige Wiesbadener vor allem auch bekannt für seine zahlreichen Literaturverfilmungen. In dieser Woche kommt nun sein jüngster Film in die Kinos, Zurück nach Montauk, angelehnt an den Roman von Max Frisch. Damit war Schlöndorff übrigens auch im Wettbewerb der Berlinale in diesem Jahr. Aber lohnt es sich, ins Kino zu gehen, um das neueste Œuvre von Volker Schlöndorff zu sehen?
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Ich konnte sehen heute in dem Haus, dass du nicht nur in deinen Büchern träumst, sondern du träumst auch in deinem Leben, aber du kannst nicht vor mir träumen.
Max ist ein berühmter Schriftsteller und befindet sich auf einer Lesereise durch die USA. Er stellt ein Buch vor, in dem er von seiner großen Liebe zu einer jüngeren Frau schreibt, mit der er vor langer Zeit eine wilde Affäre hatte. Zufällig lebt diese Frau in New York und Max beschließt, sie aufzusuchen. Und das, obwohl er von seiner Frau begleitet wird. So trifft Max auf Rebecca und gemeinsam fahren sie in ein Landhaus nach Montauk, nördlich von New York. Dort kommen viele Erinnerungen hoch und sie sinnieren darüber nach, wie ein gemeinsam verbrachtes Leben hätte sein können.
Die Schauspieler.
Mit Nina Hoss und Stellan Skarsgård hat Regisseur Volker Schlöndorff sich zwei tolle, hochkarätige Schauspieler ins Team geholt. Nina Hoss ist sicherlich eine der interessantesten und vielseitigsten deutschen Schauspielerinnen, die inzwischen auch in vielen internationalen Produktionen zu sehen ist. Und Stellan Skarsgård ist der Charakterschauspieler und schwedische Superstar, der in etlichen Hollywood-Produktionen mitspielt. Nur leider kommen Hoss und Skarsgård nicht recht zusammen. Der Funke springt nicht über, was sicherlich auch daran liegt, dass der Film auf Englisch gedreht ist und in der deutschen Fassung die Lippenbewegungen nicht synchron sind. So larmoyant und langweilig haben wir Skarsgård noch nie gesehen. Und weil es in Schlöndorffs Film ausschließlich um die verlorene Liebe der beiden geht, fängt man schnell an, sich zu langweilen.
Der Regisseur.
Volker Schlöndorff gelang mit der Verfilmung von Der Blechtrommel von Günter Grass 1979 der internationale Durchbruch. Damit gewann er die Goldene Palme in Cannes und den Auslands-Oscar. Literaturverfilmungen sind seine Spezialität und seine persönliche Freundschaft zu Autor Max Frisch scheint ihn zu inspirieren. Nach Homo Faber aus dem Jahr 1991, nun also zurück nach Montauk. Und irgendwie fühlt sich der Film auch so alt an, als wäre er in den 90ern gedreht. Wobei Zurück nach Montauk an Frischs autobiografische Erzählung Montauk nur angelehnt ist. Obwohl Schlöndorff seinen Hauptdarsteller ebenfalls Max nennt. Hier wird also viel gedreht, kopiert und vermischt.
Sehenswert?
Volker Schlöndorff hat schon viele Literaturverfilmungen gedreht, einige davon bedeutend und groß. Zurück nach Montauk gehört leider nicht dazu, denn seinen Schauspielern gelingt es nicht, uns zu vermitteln, worum es wirklich geht. Es fehlen die großen Emotionen, die Brisanz, das Drama. Jeder Filmschüler lernt im ersten Semester, dass eine Geschichte von Konflikten und Gefühlen lebt. Aber was ist der Konflikt bei Schlöndorff? Ein alter Mann trauert seiner verflossenen Liebe hinterher. Und auch wenn Stellan Skarsgård ein fantastischer Schauspieler ist, man sieht ihm an, dass er mit seiner Rolle nichts anfangen kann. Und so hinterlässt Zurück nach Montauk ein Gefühl, so leer wie der Blick von Nina Hoss über das flache Meer in Montauk.
HR Info, der Filmcheck, auch auf hrinforadio.de.
Zurück nach Montag von Volker Schlöndorff ab Donnerstag im Kino. Und das war die Kulturlust in HR Info. Diese Sendung gibt es als Podcast auf unserer Internetseite hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.